Es ist aber auch so, und das ist wichtig dazu zu sagen, dass das Virus, wenn man sich damit infiziert, sehr gefährlich für Menschen sein kann. Aber wir haben gesehen, dass sich das Virus eigentlich nicht zwischen Säugetieren ausbreitet. Also es kommt zu keinen Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, im Normalfall mit H5N1.
Virologisch mit Florian Kramer.
Hallo, willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 26. Juni 2025 in New York City. Und heute geht es um die Vogelgrippe. Da muss man mal einleitend ein paar Dinge dazu sagen. Vogelgrippe, das sind Influenza-A-Viren, zwar unterschiedlichste Influenza-A-Viren. Wenn man aber in den Medien von Vogelgrippe hört, geht es meistens um den H5N1-Stamm, manchmal auch um H7-Stämme. Ich werde das noch näher erklären. Grundsätzlich mal ein bisschen was zu Influenza-A-Viren. Da gehört die saisonelle Influenza dazu, da gehören Vogelgrippestämme dazu, da gehören Schweinegrippestämme dazu. Influenza-A-Viren infizieren sehr viele unterschiedliche Tiere. Man kann sogar Alligatoren mit Influenza-A-Viren infizieren, also sehr, sehr weit verbreitete Art von Virus. Grundsätzlich, Influenza-A-Viren gehören zu den Orthomyxoviren. Da gehören auch die Influenza-B-Viren dazu, die Influenza-C-Viren, die Influenza-D-Viren. Influenza-A-Viren haben ein negativ strengiges RNA-Genom und das ist relativ speziell, weil im Gegensatz zu vielen anderen Viren kommt das in Segmenten vor. Also bei Influenza-A und B-Viren hat man 8 Genomsegmente, Influenza-C und D haben nur 7. Und das kann man sich vorstellen wie Chromosomen beim Menschen, bei Säugetieren. Und das führt aber auch dazu, dass unterschiedliche Influenza-A-Viren, wenn sie den gleichen Wirt infizieren, die gleiche Zelle infizieren, diese Chromosomen austauschen können. Und das kann eben dann dazu führen, dass ein neues Virus entsteht, das unterschiedliche oder andere Eigenschaften hat als die zwei Viren, aus denen es entstanden ist. Und das nennt man Reassortment oder Reassortment, also da reassortieren sich die Genomsegmente. Die Struktur von Vogelgrippestamm oder von Influenza-A-Viren im Generellen ist, das besteht aus eben diesen RNA-Genomsegmenten, dann aus einer Hülle, dieser Lipidhülle, die wird von einem Matrixprotein stabilisiert und dann haben wir außen zwei Oberflächenproteine, eines ist Hemagglutinin, das andere ist die Neuraminidase, zu dem werden wir gleich kommen und diese Viren sind so zwischen 80 und 120 Nanometer im Durchmesser, pleomorphisch. Viele der Stämme, die wir im Labor haben, sind rund, aber Isolate können auch filamentös sein, die können fast wie Ebola-Viren ausschauen. Ja, eins der Genomsegmente kodiert für Hemagglutinin, das ist eines der zwei Oberflächenproteine. Das ist das Protein, das an den Rezeptor bindet, in dem Fall Zuckerstrukturen, Sirlinsäure, das an größere Zuckerstrukturen gebunden ist an der Zelloberfläche. Und das Hemagglutinin ist auch dafür verantwortlich, dass die Virusmembran mit der Zellmembran im Endosommembran fusionieren kann und dann kann das Genom in die Zelle eindringen. Also ganz, ganz wichtig für das Virus. Aber wir haben auch ein zweites Oberflächenprotein, das ist die Neuraminidase. Das ist ein Enzym, das spaltet diese Zuckerstrukturen von der Oberfläche ab. Und das ist auch wichtig für den Replikationszyklus des Virus, vor allem damit das Virus wieder aus der Zelle rauskommt und sich verbreiten kann. Ich werde da jetzt heute nicht näher auf diese molekularen Mechanismen eingehen, aber das werden wir sicher irgendwann mal besprechen, wenn wir über saisonelle Influenza reden. Ja. Und aufgrund dieser Oberflächenproteine, Hemagglutinin, Neuraminidase, typisieren wir diese Viren auch. Also man hört oft bei saisoneller Influenza von H1N1, H3N2 und H1N1 beinhaltet eben ein Hemagglutinin vom Subtyp 1 und eine Neuraminidase vom Subtyp 1. Bei H3N2 ist es ein Hemagglutinin vom Subtyp 3 und eine Neuraminidase vom Subtyp 2. Und es gibt mittlerweile, hat man zumindest so viele gefunden, gibt 19 Subtypen von Hemagglutinin und 11 von der Neuraminidase. Und von denen kommen 17 Subtypen in Vögeln vor. das ist das Hauptreservoir, und 9 Subtypen der Neuraminidase kommen in Vögeln vor. Also Vögel sind grundsätzlich das Hauptreservoir von Influenza, und Influenza A, das in Vögeln vorkommt, nennt man eben Vogelgrippe. Die meisten dieser Subtypen sind eigentlich recht harmlos, und zwar auch in Vögeln. Die verursachen oft asymptomatische Infektionen, manchmal mit leichten Krankheitssymptomen. Influenza in Vögeln kann in den Atemwegen replizieren, kann aber auch im Gastrointestinaltrakt, also im Darm, replizieren. Das ist ein bisschen anders als bei Menschen, wo das vor allem auf die Atemwege beschränkt ist. Und im Normalfall gibt es da jetzt nicht besonders viele Symptome. Allerdings gibt es Subtypen und Varianten von Subtypen, die sehr gefährlich für Vögel sein können und die Vögel relativ schnell töten können. Und das sind diese Vogelgrippe-Stämme, von denen wir meistens in den Medien hören. Und da handelt es sich meistens um H5, den H5-Subtyp, und gelegentlich auch um den H7-Subtyp. Und ich werde heute ein bisschen auf den H5-Subtyp eingehen und erklären, warum das so ist, warum das problematisch sein kann und warum eben jetzt viel über das berichtet wird. Also der H5-Subtyp ist schon relativ lange bekannt. H5-Influenza-Viren sind das erste Mal 1959 aus Hühnern isoliert worden in Schottland. Da gab es einen Ausbruch in einer Hühnerfarm. Und man muss noch dazu sagen, bei H5 gibt es zwei Varianten. Eine Variante ist niedrig pathogen in Vögeln. Das nennt man Low Pathogenic Avian Influenza oder LPAI. Und dann gibt es eine hochpathogene Variante, Highly Pathogenic Avian Influenza Viren oder HPAI, so werden die auf Englisch genannt. Und der Unterschied zwischen den zweien ist eigentlich sehr, sehr klein. Also das Hämagglutinin, das Oberflächenprotein, muss gespalten werden von einer Protease, von einer Proteinschere, damit das Virus infektiös sein kann. Es wird ein Hämagglutinin 1 und Hämagglutinin 2 Teil zerschnitten, und im Normalfall ist diese Schnittstelle monobasisch, also da kommt eine basische Aminosäure vor und die wird erkannt von diesen Proteasen, das wird zerschnitten. Und diese monobasische Schnittstelle wird von Proteasen in den Atemwegen, im respiratorischen Trakt und im Gastrointestinaltrakt in Vögeln erkannt. Das heißt aber auch, dass das Virus nur in diesen beiden Teilen des Körpers replizieren kann. Die hochpathogene Variante hat eine polybasische Schnittstelle. Das sind oft 4 basische Aminosäuren, die da zwischen dem H1 und dem HA2 vorkommen. Und es wird von anderen Proteasen, von viel mehr Proteasen erkannt. Unter anderem auch von furinähnlichen Proteasen, die in allen Körperzellen vorkommen. Und das erlaubt dem Virus dann wirklich im ganzen Körper zu replizieren. Und das führt zu diesem hochpathogenen Phänotyp, also zu dieser hochpathogenen Ausprägung. Und bei H5 kommen eben beide Versionen vor. Es gibt H5N1, das recht harmlos ist für Hühner, für Vögel. Und dann gibt es eben diese hochpathogene Variante. Und die ist wirklich schrecklich. Gerade in Hühnern, gerade in domestizierten Geflügel, kann das innerhalb von 2 bis 5 Tagen zum Tod führen, mit sehr hohen Mortalitätsraten, also über 90%. Und viele dieser Stämme führen in Wahrheit innerhalb von 2 Tagen zum Tod. Also das ist ziemlich schrecklich. Das Virus repliziert da im ganzen Körper der Tiere, geht ins Gehirn, repliziert aber auch zum Beispiel in der Haut, da kommt es zu Blutungen. Das ist fast irgendwie wie Ebola bei Menschen, nur schlimmer. Und dadurch, dass dann so viel Virus repliziert, kann sich es auch leicht ausbreiten. Das wird dann über die Federn, über Staub ausgebreitet. Und wenn so eine Geflügelfarm infiziert ist, dann brennt das da einfach durch. Also hochproblematisch für die Landwirtschaft. Bis 1977 hat man gedacht, das ist eigentlich für Menschen ungefährlich. Da ist es dann zum Ausbruch gekommen in Hongkong mit H5N1, wo sich 18 Leute infiziert haben auf Geflügelmärkten und 6 davon sind gestorben. Und man hat das Virus dann charakterisiert. Das war ein hochpathogenes Virus, das zu einer Variante gehört hat, die das erste Mal 1996 aufgetaucht ist. Die hat man damals in einer Gans in Guangdong isoliert. Das ist die A-Goose Guangdong 196 Linie. Und alle H5N1-Stämme, die momentan Probleme bereiten, gehen auf diese Linie zurück. Man hat dann natürlich die Maßnahmen getroffen und diese Geflügelmärkte mal kurz zugesperrt und dann das Management verändert, und damit hat sich das Problem zumindest in Hongkong gelöst. Man hat dann natürlich diese Geflügelmärkte kurzfristig zugesperrt und dann das Management verändert und damit hat sich das Problem in Hongkong gelöst. Allerdings sind diese H5N1-Viren, diese hochpathogenen H5N1-Viren in Südostasien dann wieder aufgetaucht, 2003, und zwar in einigen Ländern, Indonesien, Kambodscha, Thailand, in der Mongolei, Vietnam, China, und es gab dann auch Humaninfektionen wieder und Todesfälle. Und damals hat man schon ziemliche Panik gehabt, dass das eine Pandemie auslösen könnte. Da gab es ein Cover vom Time Magazine, wo ein Hühnchen drauf war und da ist gestanden Death Threat, Avian Influenza. Also man hatte damals schon Angst, dass da was passieren könnte. Und es ist dann zwar nicht zu einer Pandemie gekommen, aber das Virus hat sich relativ schnell in Asien, Europa und Afrika ausgebreitet und zwar durch Zugvögel. Und jetzt ist es so, dass diese hochpathogenen Influenzaviren zwar in vielen Vogelspezies zum schnellen Tod führen, aber nicht in allen. Stockenten zum Beispiel sind relativ resistent, die infizieren sich zwar, werden dann aber nicht krank, sind noch relativ fit und können dann noch fliegen, also noch migrieren, und zwar teilweise tausende von Kilometern. Und Zugvögel haben das Virus dann eben aus Südostasien über Zentralasien in den Mittleren Osten verschleppt und von dort aus nach Afrika und nach Europa. Das Nildelta zum Beispiel war da ein Hotspot, weil da viele Zugvögel rasten und da hat sich das Virus dann natürlich auf Geflügelbetriebe übertragen und von dort aus gab es dann auch viele Infektionen im Menschen. Und ja, man hat, wenn man sich anschaut, man kann sich dann anschauen, wie viele Leute sich seit 2003 infiziert haben mit H5N1, das sind etwa 900. Und was erschreckend ist, etwa die Hälfte der Leute sind dran gestorben. Das ist eine Case Fatality Rate von etwa 50%. Das ist erschreckend. Man muss aber auch dazu sagen, man hat dann auch serologische Studien in Südostasien zum Beispiel gemacht und da ist rausgekommen, dass sich wahrscheinlich viel mehr Leute mit dem H5N1-Virus infiziert haben, dann aber vielleicht nur leichte Symptome gehabt haben oder nicht krank worden sind und die Fälle wurden dann eben nicht detektiert und nur schwere Fälle wurden detektiert und deswegen ist wahrscheinlich die Case Fatality Rate so hoch. Also ich glaube, realistisch ist die Infection Fatality Rate, also die Anzahl an Todesfällen in Bezug zu den wahren Infektionen, um einiges geringer. Die könnte irgendwo, und das ist nur so eine Schätzung von mir, vielleicht bei 2-3% liegen, vielleicht auch darunter. Es ist aber auch so, und das ist wichtig dazu zu sagen, dass das Virus, wenn man sich damit infiziert, sehr gefährlich für Menschen sein kann. Aber wir haben gesehen, dass sich das Virus eigentlich nicht zwischen Säugetieren ausbreitet. Also es kommt zu keinen Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, im Normalfall mit H5N1 und grundsätzlich auch nicht zu Übertragungen im Frettchenmodell. Also das ist das Hauptmodell, wo wir die Übertragung in Säugetieren von solchen Viren testen. Also das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es zwar für Leute, die sich direkt infizieren nach Kontakt mit infizierten Vögeln, hochproblematisch ist, aber grundsätzlich nicht so ist, dass das Virus sehr leicht eine Pandemie verursachen könnte, zumindest bis jetzt. Was auch passiert ist, über Zeit hat sich das Virus angefangen zu verändern. Das ist ein RNA-Virus, das mutiert natürlich. Es kam zu einer Diversifikation und es haben sich sehr viele Subvarianten gebildet. Die nennen wir Kladen. Es hat damals mit der Klade 0 und der Klade 1 angefangen, Klade 2. Und mittlerweile hat sich das so diversifiziert, dass das recht kompliziert geworden ist mit der Namensgebung. Also die Klade, die uns momentan Probleme macht, global ist die Klade 2.3.4.4b. Wenn Sie von Fällen aus Kambodscha und Vietnam hören, also da gab es in letzter Zeit kleine Anzahl von humanen Infektionen und Todesfällen, dann ist das eine andere Klade, das ist Klade 2.3.2.1. Die ist nur lokal verbreitet, während Klade 2.3.4.4b mittlerweile global verbreitet ist. Ja, und über diese Klade 2.3.4.4b möchte ich noch ein bisschen mehr sprechen, auf das möchte ich noch weiter eingehen. Die hat sie angefangen 2020 sehr stark in Europa zu verbreiten. Die Definition von der Klade ist übrigens in Bezug auf das H5-Hemagglutinin. Es gibt nach wie vor H5-Viren mit anderen Neuraminidasen auch. Also es muss nicht immer eine Typ 1 Neuraminidase sein. Es gab zum Beispiel 2020 Infektionen, wo sie in Russland Leute in einer Geflügelfarm mit Influenza, mit H5 infiziert haben. Es war auch schon Klade 2.3.4.4b. Das war aber ein H5N8-Virus. Also das hatte eine Neuraminidase von einem anderen Vogelgrippestamm durch Resortation gewonnen. Aber was sich in Europa 2020 stark ausgebreitet hat, war eben Clade 2.3.4.4 BH5N1. Das hat sich zuerst in Europa ausgebreitet, dann nach Afrika, nach Asien. Und im Winter 2021-22 hat das Virus auch den Sprung über Island, über Zugvögel natürlich, nach Nordamerika geschafft und hat sich dort dann stark verbreitet. Zuerst in Nordamerika, dann runter nach Südamerika und dann bis in die Antarktis. Und momentan ist der einzige Kontinent, der frei von H5N1 ist und von dieser Clade 2.3.4.4b Australien. Es kommt sonst überall global vor. Das Virus hat sich, wie gesagt, mit Zugvögeln stark verbreitet. Es gab dann auch Eintragungen des Virus in Nordamerika von der asiatischen Seite mit H5N1, aber dann auch mit H5N5, also mit einer Resultante, mit einer anderen Neuraminidase. Und in vielen Vogelpopulationen hat das Virus aber dann ziemliche Probleme bereitet, gerade in Vögeln, die schon auf der roten Liste stehen. In Brutkolonien gab es da teilweise Massensterben, wo ein Großteil der Population abgestorben ist. Also für Tierpopulationen oder für Vogelpopulationen, die eh schon bedroht sind, ist das natürlich hochproblematisch. Was wir dann auch gesehen haben, ist, dass sich relativ viele Säugetiere mit dem Virus infiziert haben. Und zwar jetzt nicht, kam es da nicht unbedingt zu einer Übertragung von Säugetier zu Säugetier, sondern geht es vor allem um Aasfresser und Beutegreifer, die kranke oder tote Vögel gefressen haben und sich dann infiziert haben. Und in denen, also da geht es um Füchse zum Beispiel in Europa, in Nordamerika, um Waschbären, Kojoten, aber auch Bären zum Beispiel, in denen kommt es dann zu relativ schweren Infektionen. Das Virus kann bei denen auch ins Gehirn vordringen und der Großteil dieser Tiere, die sich mit diesen H5N1 über das Fressen von Vogelkadavern oder kranken Vögeln angesteckt hat, der Großteil dieser Tiere stirbt. Wie gesagt, da kommt es nicht zu einer Übertragung zwischen diesen Säugern, sondern es sind eher Dead-End-Infektionen. Allerdings gab es in Südamerika Ausbrüche in Meeressäugern, wo man schon glaubt, dass es zur Übertragung zwischen Säugetieren gekommen ist. Und auch in Europa in Pelztierfarmen nimmt man das an, dass es zur Übertragung von H5N1 zwischen Säugetieren gekommen ist. Zum Beispiel in Minkfarmen in Spanien und in Fuchsfarmen in Finnland. Und das ist problematisch, weil da kann das Virus dann natürlich mutieren und sich an Säugetierzellen anpassen und das fängt dann an, besser in Säugetieren zu wachsen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass das Virus dann besser in Menschen wächst und vielleicht von Mensch zu Mensch übertragbar wird. Also das kann ein Problem darstellen. Es gab auch eine kleine Anzahl von humanen Infektionen anfangs. Ich glaube, die erste detektierte Infektion mit dem H5N1 Clade 2.3.4.4b war in Großbritannien. Da hat jemand sich um kranke Vögel gekümmert, hat die mit ins Wohnzimmer genommen und hat sich dann selbst angesteckt. Es war aber eine leichte Infektion. Davor eben gab es mit dem anderen Subtyp H5N8 in Russland schon Infektionen in einem Geflügelbetrieb. Aber das in Großbritannien war, glaube ich, die erste mit H5N1 von dieser Clade. Dann 2024 im Frühjahr ist was Interessantes passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und zwar ist H5N1 in Milchkühen detektiert worden in Texas. Und das war deshalb sehr überraschend, weil Influenza-Avien normalerweise nicht in Rindern replizieren, beziehungsweise dort nicht detektiert werden, dort nicht zirkulieren. Aber man hat eben dann H5N1 in diesen Milchkühen gefunden. Dass wir draufkommen, ich meine, das sind Großbetriebe, wo die Melkmaschinen, Melkroboter gemonitort werden. Man weiß von jeder Kuh, wie viel Milch das sie gibt. Und da ist die Milchleistung zurückgegangen. Dann hat man das untersucht und hat gesehen, die sind mit H5 infiziert und das war eben sehr überraschend. Der Großteil der Kühe, die das bekommen, erholen sich, aber ein kleiner Prozentsatz der Tiere verenden auch an H5N1. Und das Virus hat sich dann von Kuh zu Kuh weiter verbreitet. Also die Annahme am Anfang war, dass es einmal eine Infektion einer Kuh durch einen Vogel gab und dann hat sich das von Kuh zu Kuh weiter verbreitet. Das nimmt man deshalb an, wenn man sich das genetisch angeschaut hat und das wirklich anscheinend eben eine Eintragung gab und dann Kuh zu Kuh Weiterverbreitung. Das kann man über phylogenetische Analyse nachweisen. Und es kam dann anscheinend, weil es zwischen diesen Farmen sehr viel Transport von Milchkühen gibt und sehr viel Austausch, zur Weiterverbreitung. Und mittlerweile gab es Meldungen von über 1000 Betrieben, die eben H5-Infektionen hatten in Milchkühen. Wie gesagt, am Anfang hat man gemeint, dass das nur einmal passiert ist, aber es gab dann einen weiteren Eintrag dieses Jahr von H5N1 in Milchkühe. Und zwar war das jetzt eine bisher andere genetische Konstellation. Also als das H5N1-Virus nach Nordamerika gekommen ist, hat sich das stark vermischt mit den lokalen Vogelgrippestämmen. H5 und N1 sind natürlich nach wie vor von dem europäischen Stamm bzw. vom asiatischen Stamm, aber diese anderen 6 Genomsegmente, die sind natürlich, das hat sich vermischt mit Genomsegmenten von Influenzaviren, die in Vogelgrippestämmen, die in Nordamerika zirkulieren. Und das kann man sich anschauen und dann kann man dem einen Genotyp zuweisen. Und man weiß, der erste Genotyp, der in Milchkühe gesprungen ist, war der B313-Genotyp. Und der zweite Genotyp, der gesprungen ist, war der D11-Genotyp. Und deswegen kann man auch genau sagen, dass das zumindest zweimal passiert ist. Ja, wie gesagt, das hat sich in Milchkühen stark verbreitet. Das ist nach wie vor nicht unter Kontrolle. Das wurde damals von der Biden-Regierung nicht unter Kontrolle gebracht und jetzt anscheinend wird es auch nicht unter Kontrolle gebracht. Also diese Ausbrüche sind nach wie vor am Laufen und die sind auch problematisch, weil natürlich Kühe Säugetiere sind und wenn das Virus in Säugetieren repliziert und von Säugetier zu Säugetier übertragen wird, kommt es natürlich auch zu Mutationen, die das dem Virus leichter machen, in Säugetierzellen zu replizieren und das kann auch für Menschen ein Problem darstellen, weil das Virus dann vielleicht leichter hat, in menschlichen Zellen zu replizieren. Es war auch sehr interessant, sich anzuschauen, was da in Milchkühen genau passiert. Also man hat recht schnell gesehen, da handelt es sich nicht unbedingt um respiratorische Infektionen, also um Infektionen der Atemwege, sondern da sind die Milchdrüsen infiziert. Also die Infektion findet im Euter statt. Das ist super interessant. Und das führt aber auch dazu, dass sehr viel Virus über die Milch ausgeschieden wird. Also man sieht in der Milch sehr hohe Viruskonzentrationen, bis zu 10 hoch 9 infektiöse Viruspartikel pro Milliliter. Und man hat dann herausgefunden, dass die Kuh-zu-Kuh-Übertragung eigentlich über Melkmaschinen passiert. Die werden in den USA zwischen den Kühen nicht sterilisiert. Das heißt, dass diese Melkmaschinen im Prinzip übertragen das Virus vom Euter einer infizierten Kuh zum Euter einer nicht infizierten Kuh und so kann das weiter übertragen werden. Es gibt wahrscheinlich auch andere Übertragungswege zwischen Kühen, aber man nimmt an, dass das der Hauptübertragungsweg ist. Wenn man die Rohmilch an Tiere verfüttert, dann erkranken die. Man hat das in Tiermodellen, in Frettchen, in Mäusen, an den Katzen ausprobiert. Katzen deshalb, weil diese Milchbetriebe auch oft, da gibt es auch oft viele Katzen, um Nager unter Kontrolle zu halten. Und man hat gesehen, diese Katzen bekommen natürlich Rohmilch zu trinken, dass die sich mit dem H5N1-Virus von den Kühen infizieren und dann relativ schnell sterben. Also das Virus wird in die Milch ausgeschieden. Das Gute ist aber, wenn man die Milch pasteurisiert, wird das Virus abgetötet, das Virus wird zerstört und pasteurisierte Milch ist eben nicht infektiös und im Prinzip harmlos. Man kann aber das Genom des Virus nach wie vor in der Milch nachweisen. Es ist momentan so, wenn man in den USA in einen Supermarkt geht und Milch kauft, ist die Chance sehr groß, dass man mit einer PC, also mit einer Polymerasenkettenreaktion, das Genom von H5N1 in der Supermarktmilch nachweisen kann. Aber wie gesagt, nicht infektiös. Also super interessant und der Ausbruch in den Milchkühen ist nach wie vor am Laufen. Wie schaut es jetzt beim Menschen aus? Also bisher wurden global mehr als 70 Infektionen mit dieser Klade 2.3.4.4b in Menschen detektiert. Die meisten davon in den USA. Man kann sich vorstellen, da schaut man jetzt sehr genau, gerade bei Leuten, die mit Milchkühen, die infiziert sind, in Berührung kommen oder mit Vögeln, die infiziert sind. Und der Übertragungsweg ist eben entweder Vogel zu Mensch oder Kuh zu Mensch. Und in den meisten Fällen sind diese Erkrankungen relativ mild und oft, gerade bei Kuh-zu-Mensch-Übertragungen, kommt es zu Konjunktivitis, nicht zu respiratorischen Erkrankungen, also zu Infektionen in den Augen. Und das passiert eben dadurch, dass Leute in diesen Melkmaschinen arbeiten und dass ihnen Milch ins Gesicht spritzt und das führt dann zu diesen Infektionen im Auge. Aber es ist nicht so, dass es nur leichte Fälle gibt. Also es sind global zumindest 8 schwere Fälle mit dieser Klade bekannt und 3 Leute sind an Klade 2.3.4.4 BH5N1-Infektionen gestorben. Es gab einen Fall in China, einen Fall in den USA und einen Fall in Mexiko. Also das fällt so eher vielleicht in die 2-3% Case Fatality Rate. Aber wie gesagt, ganz genau sagen kann man es nicht. Aber es ist natürlich weit von den 50% entfernt, die man historisch gesehen hat als Case Fatality Rate. Grundsätzlich ist es so, das Virus wird eben von Tieren auf Menschen übertragen. Es gab 3 Fälle mittlerweile, wo man nicht genau weiß, wie sich die Leute angesteckt haben und wo es keinen nachgewiesenen Tierkontakt gibt. Ein Fall davon in Kalifornien, einer in Missouri und ich glaube einer in British Columbia. Im Prinzip ist es da dann auch nicht zu weiterer Mensch-zu-Mensch-Übertragung gekommen, aber das ist natürlich was, wo man sehr genau schaut, weil da hat man Angst, dass das vielleicht Fälle sind, wo das Virus schon so weit mutiert ist, dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Und das könnte natürlich ein Problem sein, weil wenn das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, dann kann das zu einer Pandemie führen. Aber man nimmt an, dass auch in diesen Fällen es irgendwie zu Kontakt mit infizierten Tieren gekommen ist, dass das nur einfach nicht, dass sich die Leute nur einfach nicht dran erinnern konnten oder nicht genau wissen, wie das passiert ist. Und es ist jetzt so, also ich glaube nicht, dass uns eine H5N1-Pandemie direkt ins Haus steht. Es ist natürlich ein gewisses Risiko da, aber man muss auch erklären, dass das bei Influenza-Pandemien meistens nicht so ist, dass Vogelgrippestämme direkt in Menschen springen und dann eine Pandemie auslösen. Normalerweise kommt es da zu einer Vermischung mit Influenza-Avien, die schon an Säugetiere und vor allem an Menschen angepasst sind. Und man nimmt an, dass das bei den letzten 4 Pandemien auch der Fall war. Bei 3 davon kann man es nachweisen. Und was dann normalerweise passiert, ist, dass es zu Co-Infektionen kommt. Das kann in Schweinen passieren, das kann in Menschen passieren. Zu Co-Infektionen, wo Vogelgrippestämme und zum Beispiel Schweinegrippestämme, die eben an Säugetiere angepasst sind, oder auch saisonelle Influenza-A-Stämme, die an Menschen angepasst sind, das gleiche Tier oder die gleiche Person infizieren. Also da kommt es zu einer Co-Infektion, sagen wir mit H5N1 und H1N1, also Vogelgrippe, plus saisonelle humane Influenza. Und wenn es zu dieser Koinfektion kommt, dann können diese beiden Viren Genomsegmente austauschen. Und das kann dann dazu führen, dass ein neues Virus entsteht, das jetzt die Oberflächenproteine vom H5N1-Virus hat, also H5N1, gegen die wir eben wenig Immunität haben. Und dann aber die Replikationsmaschinerie, also die Polymerasen und so weiter und so fort, von dem humanen Virus kommen. Das ist natürlich dann, diese Replikationsmaschinerie ist dann natürlich sehr gut angepasst an menschliche Zellen. Und das kann dann dazu führen, dass ein Virus entsteht, das eben vom menschlichen Immunsystem nicht erkannt wird, aber in menschlichen Zellen sehr gut repliziert und auch leicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Und das wäre natürlich ein großes Problem. Und das kann natürlich passieren, weil es kann sein, dass jemand zum Beispiel in der Wintersaison mit saisoneller Influenza infiziert ist, H1N1 oder H3N2, und dann aber vielleicht nicht viele Symptome hat und trotzdem arbeiten geht und in so einem Kuhbetrieb arbeitet und sich dann dort mit H5N1 infiziert. Ne? Und das wäre natürlich was ein großes Risiko bringt. Und deswegen ist es wichtig, dass man im Gegenmaß trifft, dass man diese Fälle diesen Ausbruch in Rindern eindämmt und dass auch Leute, die auf solchen Betrieben arbeiten, geimpft werden. Einerseits gegen saisonelle Influenza, aber vielleicht andererseits auch gegen H5N1. Das Problem ist, dass H5N1-Impfstoffe in den USA nicht verfügbar sind für die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung, wo es vielleicht gut wäre, wenn man die impft. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass uns da eine Pandemie direkt ins Haus steht, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das Risiko ist momentan erhöht und wir werden sehen. Also kann man schwer abschätzen. Es gibt natürlich auch viele andere Influenza-Stämme, die Pandemien auslösen könnten, aber man muss das beobachten und man muss versuchen, das Risiko zu minimieren, wo man es kann, vor allem in der Landwirtschaft. Ganz ein bisschen was noch zu Gegenmaßnahmen. Wir haben bei Influenza ganz andere Situation als bei der Covid-19-Pandemie. Bei SARS-Coronavirus 2 wusste man eben sehr wenig. Man hatte sehr wenig Erfahrung mit Beta-Coronaviren, beziehungsweise hatte keine antiviralen Medikamente. Man hatte keine Impfstoffe zuvor entwickelt gegen solche Viren. Das ist bei Influenza ganz anders. Also mit Influenza haben wir sehr viel Erfahrung. Es gibt 3 Klassen von Medikamenten, antiviralen Medikamenten, die man bei saisoneller Influenza einsetzen kann. Und die scheinen auch bei H5N1, zumindest in der Zellkultur, gut zu funktionieren. Und einige davon funktionieren sehr gut im Tiermodell. Also da ist man recht gut vorbereitet. Andererseits haben wir natürlich jedes Jahr Impfstoffe für saisonelle Influenza und auf die gleiche Art und Weise könnte man natürlich sehr schnell H5N1-Impfstoffe machen. Das ist historisch auch gemacht worden. Man hat mittlerweile viele H5N1-Impfstoffe getestet in klinischen Studien. Einige sind auch zugelassen, werden zwar nicht breitenmäßig verwendet, weil es eben keine H5N1-Pandemie gibt, könnten aber verwendet werden. Man muss dazu sagen, diese H5N1-Impfstoffe sind meistens etwas weniger immunogen. Die müssen zweimal gegeben werden und oft mit einem Adjuvans, aber sie funktionieren. Und man hat die mittlerweile auch an diese Klade 2.3.4.4b angepasst. Und es ist so, dass es in Europa mittlerweile einen Impfstoff gibt, der basiert auf dem H5N8-Isolat aus Russland, von dem Ausbruch von 2020. Das ist der Astrakhan-Stamm. Da hat man einen Impfstoff hergestellt und der steht in einigen europäischen Ländern auch zur Verfügung und wird angeboten an Risikopersonen, die zum Beispiel in der Landwirtschaft arbeiten, wo es mit H5N1 in Geflügelbetrieben oder in Pelztierfarmen in Berührung kommen könnten. Es wird zum Beispiel in Finnland angeboten, aber auch in den Niederlanden. Der Impfstoff in Spezialfällen ist auch in Österreich erhältlich. Der wird auch Laborpersonal angeboten, Leuten, die mit H5N1 im Labor arbeiten. Und zusätzlich helfen natürlich Masken und Schutzbekleidung, gerade wenn man Kontakt mit Tieren hat, die infiziert sind. Also wir sind zum gewissen Grad vorbereitet. Natürlich wäre es schlimm, wenn es zu einer H5-Pandemie kommen würde. Es würde wahrscheinlich trotzdem viele Todesopfer geben, aber wir sind besser darauf vorbereitet, würde ich sagen, als wir auf Covid-19 vorbereitet waren. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich annehme, dass uns eine Pandemie direkt ins Haus steht. Aber man muss die Situation beobachten, man muss sie ernst nehmen und man muss natürlich versuchen, das Risiko, wo es nur geht, zu minimieren. Ja, das war's für heute zum Thema Vogelgrippe und H5N1. Werde sicher bald mal auch eine Episode aufnehmen zu Influenza im Generellen. Ich glaube, da gibt es sehr viel zu sagen und sehr viel zu diskutieren. Aber ja, das war's für heute zur Vogelgrippe. Und wie immer, wenn es Anregungen oder Fragen gibt, einfach ein E-Mail an virologisch@podcastwerkstatt.com schicken. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.